Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht, der unserer Schule stattfindet.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute sprechen wir über das Thema Space Race.
Aber davor gibt's noch ein Fresh-Up unseres Podcasts.
Wir kommen heute in unserem Astro-Podcast zu einer neuen Rubrik, und zwar sind das die Space News.
Space News!
Und die Space News sind aufgelegterweise, wir haben jetzt den 15. Mai, wo wir das aufnehmen, auf das konzentriert, was letztes Wochenende die Astronomengemeinschaft massiv beschäftigt hat und viele andere Leute auch. Ich hoffe, ihr habt von Freitag auf Samstag schlecht geschlafen, da war nämlich was los.
Die Polarlichter?
Wer von euch bitte hat die gesehen? Hat irgendwer von euch die Polarlichter gesehen?
Naja, nicht wirklich, nur auf Fotos und weil halt die ganze Zeit Wolken waren über fast ganz Österreich. Also ich habe auf den Wetterkarten gesehen, es ist von Mailand bis über Tschechien gegangen, das Wolkenband. Wirklich wunderbar genau über uns.
Ja, ich habe leider Gottes das Ganze auch nur in den Wolken sehen können. Rötlich erleuchtete Wolken am Freitagabend. Ich weiß aber, dass manche Glück hatten, Wolkenlücken am Himmel hatten und was sehen konnten.
In Deutschland hat man es sehr gut gesehen. In manchen Teilen von Deutschland.
Ich war da in Italien und ich habe sie wirklich schön gesehen, weil es war eine sternklare Nacht.
Wie hat das ausgesehen von Italien aus, diese Polarlichter?
Rosarot und schön.
Also ein rosaroter Schimmer tief unten?
Gar nicht so tief unten, also aber schon eher unten, ja.
Du hast auch ein Bild gemacht, sehe ich gerade, wo wirklich recht schön dieses rote Leuchten zu sehen ist, das am Himmel dann herumwandert, glaube ich, gell?
Ja.
Ja, das alles kann ich mir dann nur vorstellen, weil ich das Ganze nur durch die Wolken gesehen habe.
In Estland gab es auch sehr viele verschiedene Farben der Polarlichter, wie zum Beispiel eben grüne, so lila, leicht lila oder auch rosane. Also es war sehr bunt wie ein Regenbogen.
Aber wie entstehen Polarlichter eigentlich?
Ja, das mit der Entstehung der Polarlichter wird meistens falsch erklärt.
Also allgemein wird angenommen, dass Polarlichter einfach bei Sonnenstürmen entstehen, welche dann auf die Atmosphäre auftreffen und dadurch dann eben in der Atmosphäre verglühen und dort diese bunten Farben hervorrufen.
Soweit ich jetzt weiß, entstehen Polarlichter aber auch durch das Zusammenspiel der Erdmagnetfelder, also natürlich auch durch die Sonnenstürme eben und dann durch das Auftreffen auf die Magnetfelder.
Ja, und das Ganze funktioniert nur dann, wenn ein koronaler Massenauswurf in Richtung Erde ist. Dann muss das interplanetare Magnetfeld richtig gepolt sein, sonst würden wir nichts davon kriegen. Und wenn das dann auf die Atmosphäre trifft, tut die Plasma, ist das meist, wird dann dort die Gase ionisieren in der Atmosphäre und jede Farbe ist einem Element zuordnenbar.
Ja, genau. Also wir sehen am Himmel, wenn die Polarlichter erscheinen, die in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Farben. Ganz hoch oben, so über 240 Kilometer Höhe, da wird der Sauerstoff, der ganz dünn verteilte Sauerstoff zum Leuchten gebracht und der leuchtet dann rot. Ein Stück weiter unten wird immer noch der Sauerstoff zum Leuchten angeregt, aber da ist die Luft schon ein bisschen dichter und das führt dazu, dass Sauerstoff jetzt grün leuchtet, dass das grüne Licht vom Sauerstoff durchkommt und nicht mehr das rote. Also das gleiche Element, aber weil es dichter ist, kriegt es eine andere Farbe. Und wenn man weit im Norden ist, dann sieht man auch die ganz tiefen Nordlichter, da wird der Stickstoff zum Leuchten angeregt und das sind das dann diese Violetttöne, also Blau-Violetttöne, die dann auch besonders cool ausschauen. Also man hat wirklich drei verschiedene Farben. Bei der Entstehung ist es so, dass das meistens vereinfacht erzählt wird. Nämlich genau die Teilchen, die die Sonne hinauswirft, treffen die Erdatmosphäre und in der Erdatmosphäre bringen sie dann die Luft zum Leuchten. Es stimmt nicht so ganz. In Wirklichkeit läuft es ein bisschen anders und ich bin immer wieder überrascht, dass das falsch erzählt wird. Nämlich die Teilchen, die wirklich von der Sonne rausgeschleudert werden, die treffen nie die Erdatmosphäre. Die werden vom Magnetfeld der Erde, Alisa, genau wie du das gesagt hast, eigentlich abgelenkt. Also das Magnetfeld der Erde, das sorgt dafür, dass diese Teilchen vom Sonnenwind rund um die Erde herumgeleitet werden. Die kommen nicht durch. Aber die machen trotzdem was. Und zwar verbiegen diese geladenen Teilchen, die ein Magnetfeld der Sonne mitnehmen sozusagen. Also geht Magnetfeld der Sonne über das Magnetfeld der Erde dann drüber mit diesen Teilchen mit. Die verbiegen das Magnetfeld der Erde. Es wird so richtig, stellt sich vor, das ist so, wie wenn ich ein Gummiring spannen würde. Ja, dieses Verziehen des Magnetfeldes. Da passiert noch nichts. Aber dann unmittelbar, wenn die vorbei sind, schnepft dieses Gummiringerl wieder zurück. Also das Magnetfeld kommt wieder zurück in die Normalposition. Und da haben wir eine starke Änderung des Magnetfeldes der Erde. Und wenn sich so ein Magnetfeld stark ändert, dann kann das einen Strom erzeugen. Das beschleunigt elektrische Ladungen. Und diese elektrische Ladungen, die sorgen jetzt dafür, dass aus der Ionosphäre der Erde, wir haben so geladene Teilchen rund in der Erdatmosphäre, hoch oben, die werden jetzt runter beschleunigt in tiefere Schichten der Erdatmosphäre und da bringen sie jetzt den Sauerstoff und den Stickstoff zum Leuchten. Also es ist indirekt, nicht die Sonnenteilchen direkt treffen die Erdatmosphäre, sondern die verbiegen das Magnetfeld der Erde, spannen das quasi wie ein Gummiringerl und beim Zurückschnepfen werden elektrische Ladungen aus den oberen Schichten der Luft runtergeschossen in die tieferen Schichten und das erzeugt dann die Polarlichter. Wissen viele Leute nicht, weil viele sind nicht bereit, diese ganze Geschichte zu erzählen, sondern sagen lieber abgekürzt, ja, der Sonnenwind, die Teilchen der Sonne, der koronale Massenauswurf, der erzeugt die Polarlichter. Das stimmt zwar, aber da wird ein großer Teil der Geschichte einfach weggelassen und jetzt wisst ihr, wie das genau funktioniert. Und es gibt ja noch eine tolle Neuigkeit aus dem Weltraum. Im Sternbild Corona Borealis, in der nördlichen Krone, das schaut ein bisschen aus wie eine Schüssel an Sternen, da braut sich was zusammen. Weiß jemand von euch, was da los ist?
Eine Nova?
Ja, da ist eine Nova dabei, sich zu entwickeln. Da gibt es ein kleines Sternchen, das hat eine 11. Größenklasse, das heißt, es ist nicht einmal mit einem Fernglas zu sehen. Da braucht man schon ein Fernrohr, um ein schwaches Sternchen zu sehen. Und das hat jetzt schon 10. Größenklasse. Das ist also schon 2 bis 3 Mal heller geworden. Und wir nehmen an, dass der die 2. Größenklasse erreicht. Und immer wenn der um eine Größenklasse weniger hat, also statt 11, 10, ist er um das 2,5-fache heller. Und von 10 auf 9 noch einmal 2,5-mal heller. Von 9 auf 8 noch einmal 2,5-mal heller. 5 Größenklassen weniger ist 100-mal so hell. Also der wird mehrere 100-mal so hell, dieser Stern, als er jetzt ist. Und der Prozess, durch den das passiert, das nennt man eine Nova. Was fällt euch zu Nova ein?
Also eine Nova ist, wenn quasi zwei Sterne in ein Doppelsternsystem, wenn der massereichere Stern den von größeren Stern das Plasma saugt, dann sammelt sich das auf der Oberfläche und irgendwann explodiert dann das auf der Oberfläche und das ist dann eine Nova-Explosion.
Das stimmt ziemlich genau. Der kleinere, also der massereichere, das ist ein schon gestorbener Stern, nämlich ein weißer Zwergstern, der sehr dicht ist, ist vielleicht, der muss gar nicht massereicher sein, aber er ist viel, viel dichter. Und immer ein Partner in Doppelsternsystemen. Also Novas gibt's nur in Doppelsternsystemen. Es gibt niemals eine Nova in einem Einzelsystem. Und es ist ziemlich sicher dieser Prozess, dass eben, wenn der zweite Stern, der Begleiter, ein roter Riesenstern wird, und das passiert allen Sternen, die sonnenähnlich sind oder größer, dann kann das Material außen, eben das Plasma, auf den weißen Zwerg runterströmen. Und wenn das runterströmt, wird das so stark aufgeheizt, dass jetzt am weißen Zwergstern, der ist nur mehr so groß wie ein Planet, so groß wie die Erde ungefähr, aber halb so schwer wie die Sonne, ist also extrem dicht, der ist noch extrem heiß, die können auf der Oberfläche über 100.000 Grad haben. Und bei diesen extremen Verhältnissen kann es passieren, dass dieses Material, das da drauf fällt, vom roten Riesenstern daneben auf den weißen Zwerg, dass das quasi wegexplodiert in einer Kernfusion, die spontan auftritt, sobald eine gewisse Menge drauf ist. Und das ist ein gewaltiger Helligkeitsausbruch beim Stern, der man dann einige Wochen lang sehen kann. Und das ist eine Nova. Also das, was sonst im Kern von einem Stern passiert, passiert da außen an der Oberfläche dieses weißen Zwergsterns. Und bei dem System ist es eine sogenannte rekurrierende Nova. Alle, ich glaube, 73 Jahre ungefähr ist wieder genug Plasma auf den weißen Zwerg draufgefallen, dass der wieder wegexplodiert.
Hallo, eine Korrektur aus dem Schnitt. Die rekurrierende Nova kommt in etwa alle 80 Jahre, nicht alle 73, wie ich fälschlicherweise gemeint hatte.
Und dann sammelt er wieder. Und nach 73 Jahren ist wieder so viel drauf, dass er wieder wegexplodiert. Das passiert also immer wieder. Und drum weiß man und hat schon darauf gewartet, eigentlich müsste es bald soweit sein. Wenn man sich diese Schüssel vorstellt am Himmel, also so ein... Die Krone ist wirklich so eine Schüssel. Links unterhalb der Schüssel wird dann der Stern auftauchen und der wird so hell werden, dass er heller ist als jeder andere Stern in diesem Sternbild. Ein Bild von diesem Sternbild, Corona Borealis, verlinke ich natürlich in den Shownotes. Noch etwas ist heute neu im Podcast. Ab heute gibt es ja immer eine Themenrunde und die heutige Themenrunde kommt von
David, Felix, Florian.
Worum wird es heute gehen?
Heute geht es um das Thema Space Race, wie schon am Anfang erwähnt.
Was ist der Space Race?
Der Space Race ist der Wettlauf ins Weltall oder auch zum Mond zwischen den zwei damaligen Supermächten, der Sowjetunion und den USA.
Wann war das?
Angefangen hat es auch, dass sie schon mit einer V2-Rakete Fruchtfliegen ins All geschossen haben von Tieren. Das war schon 1940.
Fruchtfliegen?
Ja, okay. Aber geendet hat es dann eigentlich mit dem 1969 mit dem Ankommen am Mond von Neil Armstrong.
Also das ist ein bisschen das Ende sozusagen, ja, vom Space Race.
Genau.
Das war dann der Sieger gekürt.
Ja, das hat alles vor allem im Kalten Krieg stattgefunden, wo es dann auch noch sozusagen zu einem Wettrüsten im All gekommen ist, weil durch diese Raketen, die es dann gegeben hat, auch mit diversen Atomsprengköpfen oder Atombomben, alle möglichen Stellen auf der Erde erreicht werden haben können. Es war besonders gefährlich, auch im Krieg als Waffe einzusetzen. Verwendet sind dabei worden viele Wissenschaftler, die früher in Deutschland gearbeitet haben, die sich jeweils die Gewinnermächte eben geholt haben. Die zum Beispiel einer der bekanntesten war Werner von Braun, der dann für die USA unter anderem auch die Saturn V entwickelt hat.
Also im Grunde die deutschen Raketentechniker, die haben sich alle versucht zu krallen, weil die wussten, wie man Raketen baut. Die waren die Ersten, die das gebaut haben. Mit schlechten Vorzeichen, diese Vergeltungsraketen, die das Nazi-Regime am Ende des Krieges da zum Beispiel Richtung London geschossen hat. Und dann haben die Amerikaner geschaut, dass sie wen kriegen, der für sie das bauen kann. Bei den Russen auch?
Ja, die Russen haben auch welche geschaut. Das waren alles Leute von dem 1927 gegründeten Verein von den Deutschen, die da am 5. Juli einen Verein gegründet haben, der sich besonders mit dem Thema beschäftigt hat.
Also mit Raketen praktisch?
Ja, damit da was weitergeht.
Wenn wir jetzt schon bei Raketen sind, es gab bei den Sowjets, ähnlich wie bei den USA, auch eine sehr große Rakete, die bei den Sowjets in dem Fall zum Sieg hätte führen können, aber die jedoch nicht ganz so bekannt ist, und zwar die N1-Rakete, welche nicht ganz so groß war, aber trotzdem auch ähnliche Kapazitäten hatte wie die Saturn V. Aber sie hat es leider nie wirklich weiter geschafft, als abzustürzen nach circa 10 Minuten Flug.
Ich glaube, das war zu der Zeit bei der Weltraumfahrt überhaupt das große Ding, dass sehr, sehr viele Missionen überhaupt nicht aus der Erdatmosphäre rausgekommen sind. Wenn man sich die Liste so anschaut, was überhaupt rausgekommen ist und wie viele da nicht einmal den Orbit ordentlich erreicht haben, sondern so mit irgendwelchen Stufenstopp gestürzt sind, das ist eine lange Liste. Also das war... Damals, glaube ich, haben sie viele Sonden von vornherein mehrfach gebaut, wenn eine abstürzt, dass sie gleich die nächste wieder starten können. Es waren ziemlich irre Zeiten in der Weltraumfahrt da in den 60er Jahren und 70er Jahren.
Ja, zum Beispiel die Apollo 1, die ist gar beim Start in Flammen aufgegangen. Es gab ja die Apollo-Missionen, da hat es bis zu 17 Missionen gegeben, Die ersten Missionen bis zur Apollo 11 waren alle welche, die nicht funktioniert haben. Nur die Apollo 11 ist dann letztendlich die erste Rakete gewesen, wo dann Menschen wirklich zum Mond gekommen sind. Später sind dann noch bis 1 bis 17 die Menschen zum Mond gekommen. Nur bei der Apollo 13, da gab es ein kleines Problem, weil da hat was mit den Sauerstofffiltern nicht ganz funktioniert. Die Rakete hat dann nur irgendwie noch geschafft, den Mond zu umrunden und dann wieder heil zu landen, was eh schon sehr viel Glück war.
Da hat es ja auch, glaube ich, dann auch eine große Verfilmung gegeben. Also da gibt es einen Film dazu. Und die ganze Geschichte ist wahnsinnig populär und bekannt geworden von Apollo 13.
Ja, da gab es den Spruch, Houston, we have a problem. Das war nämlich, in Houston war das Riesenkontrollzentrum für die ganze Raumfahrt, wo die dann in Funkkontakt gestanden sind.
Ich glaube, für die bemannten Missionen ist es immer noch Houston, die die ganzen, also diese Steuerungsgeschichten macht und der erste Ansprechpartner ist, ja?
Ja. Aber bei den Deutschen war es eben Werner von Braun, der das alles geleitet hat, vor allem. Und da zuerst Kennedy und dann noch einem, nachdem der an einem Anschlag gestorben ist, an einem anderen Bundespräsidenten. Mhm. Aber bei den Russen war es ein Sergei Koroljow, der bis zu seinem Tod nach 1966 überhaupt nur als Chefentwickler bekannt war, weil das alles streng geheim war, damit dem nichts passiert. Weil der ist eben, der hat sich mit Raketen beschäftigt und ist dann dort führender Wissenschaftler geworden, und damit den jetzt nicht irgendein Anschlag zum Beispiel von den USA irgendwie niedermetzelt, dann ja.
Den Namen hat man ewig lang nicht gehört, also man hat nur gewusst, ja, die Sowjetunion baut Raketen, aber da sind nie einzelne Namen aufgetaucht. Also das ist der Grund dafür, den wollte man einfach schützen, den Chefingenieur, der vor allem diesen Bau vorangetrieben hat und sich am besten ausgekannt hat. Ich glaube, das weiß man noch gar nicht so lange, wie der heißt. Ja, das ist... Okay, warum Rennen? Warum Space Race?
Also, es war vor allem eben ein Rennen, da, wenn man eben als Erster eine, könnte man sagen, Supermacht oder eben eine Kriegsmacht in den Weltraum gebracht hätte, hätte man sehr viel Kontrolle über auch den weiteren Raum und auch hier unten auf der Erde. Und deswegen war es damals, im Kalten Krieg, sehr wichtig, dass man das eben schneller schafft als die USA oder halt als die Sowjets.
Also ist eigentlich gar nicht so um Forschung gegangen, sondern eher um Militär und Prestige. Wer sind die Besseren? Wer schafft schneller den Orbit, um die Erde zu beherrschen und den Weltraum zu beherrschen und damit auch quasi militärische und nationale Stärke zu zeigen?
Ja, eigentlich schon, weil die Russen haben halt angefangen mit solchen Raketen, wo der Sprengkopf war halt so nuklear, und dann haben die Amerikaner halt gedacht, oh nein, die wollen Raketen in den Weltraum schießen und dann von Weltraum abballern.
Also war die Angst da, dass er die Weltraumtechnik verwendet, um jetzt Waffen quasi in den Orbit zu bringen und dann jeden Punkt der Erde damit erreichen zu können?
Ja, also das mit dem, dass wir nur Pioniere sind und einfach die weiten Welten des Weltraums erkunden wollen, für Wissenschaft, war eigentlich mehr eine Schönredung. Also natürlich ging es auch um Wissenschaft, aber der treibende Gedanke war, als Erster im Weltraum zu sein, damit man eine kriegerische Supermacht dort aufbauen konnte.
Zwar ist es viel verkauft worden in der Presse als wirklicher Wettstreit, so wie wenn man jetzt eine sportliche Event hätte. Es ist einmal in der Presse verglichen worden früher mit dem, wo Sputnik, der erste Satellit, der überhaupt ins All geschossen worden ist von der UdSSR, da gab es dann den Sputnik-Schock, weil alle geschockt waren. Die haben auf einmal da oben einen, dabei sind sie eigentlich vom Krieg noch so geschwächt und keine Ahnung was. Und da ist es dann einmal sogar mit einem Sieg von der deutschen Nationalelf bei Fußball verglichen worden, dieser Sieg.
Ja, also da war sicher dann, ja, die Sowjetunion hat die Nase vorne in der Weltraumtechnik. Das hat sich dann ein paar Mal wiederholt, glaube ich. Gell?
Also die Sowjets waren allgemein sehr weit voraus im Vergleich zu USA im Weltraum, da sie eigentlich so ziemlich alle, mit dem man Erster hätte sein können, auch Erster waren. Also sie haben das erste Tier ins Weltraum gebracht und dann eben auch den ersten Menschen.
Und auch die erste Frau war als erstes, und auch in die erste Weltumrundung war ja gleichzeitig der erste Mensch im All mit Juri Gagarin. Deswegen hat dann der US-Präsident Kennedy ausgerufen, 1961, dass noch vor Ende des Jahrzehnts die US-Amerikaner am Mond sein wollen, dass sie sozusagen, der Moon Race ist ausgerufen worden, ein Wettlauf zum Mond.
Und die Amerikaner haben da so viel Ressourcen, Geld und Leute reingesteckt, dass sie es dann tatsächlich geschafft haben, als Erste wirklich eine bemannte Mondmission zu starten.
Genau. 1969, also eh knapp vor Ende des Jahrzehnts, ist es dann tatsächlich den Amerikanern mit eben der Apollo 11, der Saturn 5 Rakete gelungen, auf den Mond zu kommen. Mit der ersten und der zweiten Stufe und dann noch dem Kommandomodul und der Landungsfähre sind sie dann weiterhin geflogen. Die Landungsfähre Eagle wurde die genannt, ist dann dort gelandet. Es hat ein leichtes Problem gegeben schon, weil der Neil Armstrong, der steuernde Pilot von dieser Landungsfähre, so lange nach einem sicheren Landeplatz gesucht hat, dass nur noch Treibstoff für 30 Sekunden über war. Ja. Das hat aber trotzdem dann noch irgendwie funktioniert. Als er dann schließlich ausgestiegen ist, hat er die Worte gesagt, es ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Die sind sehr berühmt geworden, weil das Ganze auch sehr groß im Fernsehen übertragen worden ist. Eine der größten Übertragungen, den meisten Zusehern, die es überhaupt gegeben hat. Und da haben sie dann auch eine Flagge gehisst, die wurde aber mit einem Stab fixiert, weil es am Mond kein Wetter gibt, also auch keinen Wind, der die Fahne irgendwie oben halten kann. Mhm. Auch die Fußspuren, die damals gemacht worden sind, sind deshalb nicht verwischt. Deswegen könnte man die, wenn man rauffliegt, eigentlich immer noch sehen.
Dieser Spruch von Armstrong, glaubst du, ist ihm der spontan eingefallen oder eher nicht?
Eigentlich glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass das schon sehr viel vorher geplant worden ist, so wie eigentlich die ganze Mission vorher schon ins kleinste Detail geplant worden ist, eigentlich alle Sachen schon an die Presse weitergegeben worden sind, bevor es überhaupt passiert ist. Man hat zum Beispiel in die schon gedruckten Artikel nur noch die richtige Flugdauer eintragen müssen, weil das schon alles so sicher so durchgerechnet war, dass das wirklich gut funktioniert hat.
Was ist denn mit den vorigen Apollo-Missionen zum Beispiel? Ja, nehmen wir die unmittelbar vorher, Apollo 10.
Ja, die war eigentlich exakt gleich wie Apollo 11. Nur das Einzige, was anders ist, dass es halt die durften nicht landen. Sie mussten ein paar hundert Meter über dem Mond wieder zurückfliegen. Aber keiner weiß, ob sie das wirklich gemacht haben.
Also die mussten tatsächlich die Generalprobe durchführen, damit dann alles funktioniert, wenn die Fernsehkameras das live übertragen?
Ja, eigentlich schon.
Wie ist denn das jetzt? Es gibt ja, manche sagen, es gibt wieder eine neue Space Race auf der Welt.
Ja, das ist ziemlich wahr, da mal wieder die USA, aber diesmal nicht allein, sondern auch mit Europa und eben Japan, gegen China, ein bisschen auch Russland und glaube ich auch Indien gegeneinander ein Space Race wieder haben. Ein bisschen zum Mond, um dem dort auch eine Basis aufzubauen, von der man dann, wohin das eigentliche Ziel ist, zum Mars weiter möchte, um dort das zu kolonisieren. Und es gab schon einige sehr gute Fortschritte, also jedenfalls zum Mond, zum Mars, gab es halt nur diese paar Missionen.
Wer sind alle dabei bei dem Rennen? Also wer mischt denn jetzt mittlerweile alles schon mit, was die Weltraumfahrt betrifft?
Also hauptsächlich, ich glaube, am bekanntesten ist wirklich einfach der Elon Musk mit seiner großen Rakete, dem Starship, mit der er plant, jedenfalls zum Mars zu kommen. Mit dem momentanen Design ist das aber wahrscheinlich nicht ganz so möglich. Wer auch dabei ist, ist Blue Origin, welche vom Jeff Bezos, glaube ich, sind, welche auch eine Art Starship-Rakete bauen momentan, aber die noch nicht getestet wurde. Und ich meine, es gab schon einige Sachen, die vom SpaceX, also vom Elon Musk, gefaked wurden.
Gibt es außer den USA noch weitere Weltraumnationen, die dann auch mit dabei sind?
Ja, also es gibt eben die ESA von Europa, ja, wo aber die eine Hauptrakete, die momentan nicht immer verwendet wurde, nicht mehr da ist, also außer Betrieb genommen wurde und momentan arbeiten sie eben an einer neuen.
Also bei dem neuen Specials ist es eigentlich nur noch so Osten gegen Westen.
Das ist auch eben ziemlich wahr. Eben ist ja USA und Europa sind ziemlich viel zusammen, aber auch China hat in diesem Space Race schon sehr viel geschafft. Also sie haben einen Rover am Mond und am Mars. Sie planen auch in etwas näherer Zukunft schon eine bemannte Mission zum Mars und sie schießen auch wöchentlich relativ viel Zeug auch nach oben, was auch wahrscheinlich helfen wird, im Space Race weiterzumachen.
Ja, ich habe jetzt auch gehört, sie haben mehr Startrampen als irgendeine andere Weltraumnation. Die haben 4 oder 5 Startplätze und man hört aber nicht so viel davon. Da gibt es nicht so viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist alles ein bisschen geheimer bei der chinesischen Raumfahrt. Und dann gibt es dann auch Indien mischt mit, Japan gibt's was, die Vereinigten Arabischen Emirate, was nun wirklich kein großer Staat ist. Israel hatte mal eine Sondenmission wohin, also es versuchen viele jetzt irgendwie ein bisschen mitzumachen, da können wir gespannt sein, also in der Raumfahrt tut sich momentan so richtig viel. Danke euch allen für dieses Thema für das Space Race. Aber eine coole Sache.
Und es freut mich sehr, dass wir noch eine neue Rubrik aufmachen können. Wir beantworten Fragen.
Hallo, ich hätte eine Frage an den Astrokurs. Steht der Mittelpunkt der Sonne still oder bewegt er sich auch?
Also ja, und zwar auch aus mehreren Ansichten, weil der Mittelpunkt der Sonne ist, kann man unterschiedlich definieren. Ist es wie der Mittelpunkt von einer Kugel, das heißt von der Oberfläche jeweils gleich weit entfernt, oder ist es der Gravitationsmittelpunkt, also dort, wo die Gravitation dann schon wieder null ist? So oder so, die Sonne ist ja nicht wie die Erde ein fester Körper, sondern aus Plasma. Das verhält sich wie eine Flüssigkeit oder ein Gas so ein bisschen. Das heißt, sie wabert die ganze Zeit und verändert leicht ihre Form, womit auch der Mittelpunkt die ganze Zeit im Zentrum der Sonne herumwandert. Ebenfalls aber bewegt sich der Mittelpunkt der Sonne, weil sich die Sonne im Sonnensystem bewegt. Es heißt ja immer, die Sonne ist das Mittelpunkt, ist der Mittelpunkt vom Sonnensystem. Aber eigentlich ist der Mittelpunkt der Gravitationsmittelpunkt. Das heißt, alle Himmelskörper, die im Sonnensystem, bewegen sich um den gemeinsamen Gravitationsmittelpunkt, auch die Sonne. Dieser Gravitationsmittelpunkt liegt aber meistens innerhalb der Sonne, und somit wird meistens die Sonne als Mittelpunkt des Sonnensystems definiert. Und auch heute gibt es wieder drei Prüfungsfragen.
Mit welcher Rakete sind die Menschen zum ersten Mal zum Mond geflogen?
Wer war der erste Mensch im All?
Wer hat die erste Frau ins Weltall gebracht?
Die Antworten zu den Prüfungsfragen bitte wieder gerne in die Kommentare oder an uns per E-Mail schicken auf keplersternwarte@gmail.com.
Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben, und wenn es euch gefallen hat, erzählt anderen, dass es diesen Podcast gibt.
Schreibt uns einen freundlichen Kommentar oder bewertet uns auf der gängigen Podcast-Plattform. Das freut uns, hilft uns aber auch, sichtbarer zu werden, damit mehr Leute uns finden und hören können.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findet ihr auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast.
Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
In unserer Folge in zwei Wochen wird es dann explosiv. Es wird gehen um die hellste Explosion, die man jemals im Universum gemessen hat. Und da gab es Anfang des Jahres ein paar Neuigkeiten. Also seid gespannt.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.